ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Irland ist ein zutiefst katholisches und konservatives Land und doch ist dort genau über Pfingsten eine Revolution passiert, deren Auswirkung auch bei uns ankommt. Bei einer Volksabstimmung hatten sich die Iren mit einer satten Mehrheit für die Einführung von gleichgeschlechtlichen Ehen ausgesprochen. Das für Irland lange Undenkbare ist passiert, so hat es eine Zeitung formuliert. Und genau das Undenkbare befeuert nun auch bei uns die Diskussion. Die Opposition im Bundestag fordert diese Gleichstellung. Die SPD hätte sie gerne. Doch der Gesetzentwurf, den Justizminister Maas morgen im Kabinett vorlegt, sieht nur kleine Schritte vor. Und das Haupthindernis dafür ist die Union. Die Führung, konservative Teile der Partei und die CSU blockieren. Aber selbst innerhalb der Union gibt es Stimmen, die für die Ehe für Schwule und Lesben sind. Julia Kretjan über die neue Diskussion in Berlin.
Nach 14 Jahren sogenannter wilder Ehe haben sie sich getraut. Nur, dass Stefan Kaufmann und sein Mann eben keine Ehe führen, sondern eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Kaufmann ist katholisch und CDU-Bundestagsabgeordneter. Er ist also Mitglied der beiden letzten großen Bollwerke gegen eine Gleichstellung seines Lebensentwurfs. Die steuerliche Gleichbehandlung etwa hat erst das Bundesverfassungsgericht diktiert. Jetzt hofft der Jurist, dass der irische Volksentscheid auch die Union umdenken lässt.
Die Öffnung der Ehe ist sozusagen ein i-Tüpfelchen jetzt. Es ist halt etwas, was mit starkem Symbolcharakter behaftet ist, als Signal für Liebe und Respekt, für Respekt und Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlich Liebenden.
Man könne 5-10% der Bevölkerung nicht mehr ignorieren, sekundiert der Vorsitzende der Schwulen und Lesben in der Union. Seine Partei müsse sich allen Familien öffnen.
Das ist der gefühlte Magenkern. Man hat Angst, natürlich auch im eher traditionalistischeren Flügel der Partei Anhänger oder Wähler zu verlieren, die Leute zu vergrätzen. Ich finde, man muss das Thema mutig und positiv offen angehen. Und man wird sicherlich überrascht sein, wie viel Zuspruch man dann erhält. Und meines Erachtens kann die Union viel mehr gewinnen, als dass sie verlieren wird.
Das sieht die CDU-Führung anders. Parteivize Thomas Strobel will weder ein Adoptionsrecht für Lebenspartnerschaften noch den Begriff Ehe öffnen. Die Lebenspartnerschaft seines Kollegen Kaufmann feierte er vor 4 Wochen mit.
Wenn wir alles gleichstellen, ist die Ehe auch nichts Besonderes mehr. Und deswegen müssen wir das sorgfältig abwägen, das müssen wir gründlich diskutieren. Und für diese Legislatur haben wir einen klaren Fahrplan. Innerhalb dieser Legislatur wird es eine völlige Angleichung der nicht-ehelichen Lebenspartnerschaften an die Ehe nicht geben.
Eine Ansicht, die bei manchem Parteifreund auf Unverständnis stößt.
Wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, egal ob das jetzt Mann oder Frau oder zwei Männer oder zwei Frauen sind, ist das ein zutiefst konservativer Wert. Und ich sehe persönlich nicht, dass das Institut der Ehe, das ein ganz wunderbares ist, dadurch in Abrede gestellt werden, wenn es eben nicht nur noch zwischen Mann und Frau vollzogen werden kann.
Die Befürworter wissen, es gibt noch viele Ängste in der Union zu überwinden. Bis ein Ja ist, egal wer es sagt und zu wem.
Und in Heilbronn begrüße ich jetzt Thomas Strobel, einen der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU und stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Strobel.
Guten Abend.
Herr Strobel, wir haben es ja gerade in dem Film auf der Hochzeit eines schwulen Parteifreunds gesehen. Haben Sie denn dem Paar gesagt, das ist alles ganz nett hier, aber gleiche Rechte wie in einer anderen Hetero-Ehe für euch nicht?
Nein, ich habe ganz herzlich gratuliert. Und im Übrigen, Herr Roth, ist es ja so, dass wir bestehende Diskriminierungen Stück für Stück abbauen. Denken Sie an das Rentenrecht, denken Sie an die Steuergesetzgebung, wo ich mich persönlich sehr engagiert habe, dass wir rechtswidrige Steuergesetze angleichen. Denken Sie an die sogenannte Sukzessivadoption. Und das geht weiter. Morgen wird die Bundesregierung einen Gesetzentwurf des Bundesjustizministers Maas beschließen, in dem über 20 Gesetze und Verordnungen geändert werden,
aber
und
Herr
wo
Strobel,
es zu weiteren Angleichungen
kommt. Herr Strobel, weiteren Angleichungen, aber eben nicht eine Ehe, zum Beispiel mit uneingeschränktem Adoptionsrecht. Warum sind Sie eigentlich weniger tolerant als die mehrheitlich katholisch und konservativ geprägten Iren? Warum?
Nun, zunächst haben wir einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir Diskriminierung abbauen wollen. Das haben wir bewusst hineingeschrieben und andere Dinge haben wir bewusst und ja sicher. Und das haben wir auch bewusst so hineingeschrieben und ich habe eigentlich gute Erfahrungen in meinem Leben gemacht, dass das, was man vereinbart, dass man das auch einhält.
Ja, na schön, aber das kann man natürlich auch ändern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, was im Koalitionsvertrag steht. Den kann man ändern, wenn man das will. Sie wollen das nicht, aber Sie haben doch in Ihrer Partei ja selbst, wir haben es ja gehört in dem Film und gesehen, gewichtige Stimmen, die eben für die komplette Gleichstellung der Ehe homosexueller Paare sind. Warum lassen Sie sich als Demokrat im Bundestag nicht ganz einfach ohne Fraktionszwang darüber abstimmen? Dann haben wir ein Ergebnis.
Aber selbstverständlich wird überhaupt gar kein Kollege gezwungen, in irgendeiner Art und Weise abzustimmen. Aber ich muss schon noch einmal den Hinweis geben, wir haben einen Koalitionsvertrag, in den haben wir bestimmte Dinge bewusst hineingeschrieben und andere Dinge haben wir bewusst nicht hineingeschrieben. Und diesen Koalitionsvertrag haben im Übrigen alle Kolleginnen und Kollegen der SPD, der CSU und der CDU zugestimmt. Und noch einmal, ich bin schon einmal dafür, dass wir uns daran halten, unbeschadet dessen sind wir klug beraten und das machen wir auch, dass wir uns gesellschaftliche Entwicklungen anschauen und dass wir auch ein offenes Auge dafür haben, was so um uns in der Welt alles passiert.
Ja, dann spreche ja vieles dafür, dass sich doch ändern. Aber als Jurist, es kann ja sein, es kommt noch ein anderer dazu, wissen Sie natürlich, dass Ihnen das Bundesverfassungsgericht sehr wahrscheinlich ja die komplette Gleichstellung, auch uneingeschränktes Adoptionsrecht, über kurz oder lang sowieso vorschreiben wird. Warum nehmen Sie die Sache nicht einfach selbst in die Hand?
Da wissen Sie mehr, als ich weiß. Ich weiß nicht, wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Frage sein wird. Und ich bin vor allem der Auffassung, dann, wenn es nicht nur um die beiden Partner geht, sondern wenn Kinder ins Spiel kommen, dass wir uns das sehr genau anschauen sollten. Und das sollten wir auch keine Schnellschüsse machen. Das sollten wir gründlich untersuchen. Das sollten wir uns anschauen, was sagt die Wissenschaft uns. Und da dürfen wir uns, wie ich finde, weil es um Kinder geht, durchaus auch etwas Zeit nehmen.
Herr Strobel, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch nach Heilbronn. Den Streit um die gleichgeschlechtliche Ehe kommentiert jetzt Sabine Rau vom Westdeutschen Rundfunk.
Geht doch. Das erzkatholische Irland hat es vorgemacht. Toleranz und Glaubenstreue sind kein Widerspruch. Ein eindrucksvolles Votum und eine klare Zweidrittelmehrheit. Bei uns dagegen Mutlosigkeit und kleinkarierte Bürokratie. Die Gleichberechtigung homosexueller Paare wird es mit dieser Regierung nicht geben. Der morgige Gesetzentwurf reine Kosmetik. Die altbewährte Allianz zwischen katholischer Kirche und Konservativen, sie funktioniert. Trotzdem ist die Debatte da und die Aufregung in der Union groß. Ein Glaubenskrieg, als stünde der Untergang des Abendlandes bevor. Die Wortführer treibt allerdings nicht die Gottesfurcht, sondern die schiere Angst, ihre kirchentreue Kernwählerschaft zu verprellen. Ziemlich kurzsichtig. Die Gesellschaft ist längst weiter, als sie glauben. Toleranter, entspannter, moderner. Und mit den Ewiggestrigen sind morgen keine Wahlen mehr zu gewinnen. Stellvertreter Merkels wie Thomas Strobel führen eine rückwärtsgewandte Debatte, die sie leicht verlieren könnten, denn das Grundgesetz regelt in Artikel 3 die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Könnte gut sein, dass das Verfassungsgericht entscheidet, was die Union mit aller Macht zu verhindern sucht, auch das volle Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Warum sollen sie schlechtere Eltern sein als die mit dem Segen der Kirche und der Förderung des Staates? Ein Anachronismus. Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass die Union vom Verfassungsgericht zu einem zeitgerechten, modernen Kurs gezwungen würde. Peinlich für eine Volkspartei.
Sabine Rau kommentierte. Die irakische Armee hat einfach keinen Willen zu kämpfen. Das sagte der amerikanische Verteidigungsminister Ashton Carter, weil die irakische Armee immer wieder vor der grausamen Terrormiliz vom sogenannten Islamischen Staat zurückweicht. Es entstehen immer wieder neue Flüchtlingswellen. Schiitische Milizen des Irak versuchen, die sunnitisch orientierten Kämpfer vom Islamischen Staat aufzuhalten. Das aber sorgt für neue Spannungen, weil die Schiiten ihrerseits Massaker an Sunniten verübt haben sollen. In Syrien und auch im Irak ist es dem Islamischen Staat gelungen, erstaunlich weit vorzudringen und große Gebiete zu erobern, die hier auf der Karte schraffiert gezeichnet sind. Zuletzt eroberten sie rund 100 Kilometer von Bagdad entfernt die Stadt Ramadi, aus der die irakische Armee Hals über Kopf geflohen ist. Volker Schwenk.
Sie haben es geschafft, 400 Menschen in einer Moschee weit weg von Ramadi. Sie sind Sunniten, aber sicher fühlen sie sich hier in Bagdad. Schiiten-Milizen rund um die Hauptstadt halten den IS auf Abstand. Wir schätzen die Schiiten-Milizen, sagt sie, denn die haben uns gerettet. Das sind sie, irakische Schiiten-Milizen. Sie wollen dem IS Ramadi wieder entreißen. IS-Terroristen wollen sie am liebsten vernichten, mit all ihren Sympathisanten. Und deshalb fürchten manche Sunniten diese Kämpfer. Es gibt Berichte über Gräueltaten, begangen an Sunniten. Das stimmt nicht. Wir weisen diese Vorwürfe zurück, sagt er. Die Milizen sind eine Naturgewalt, um den Armen und Unterdrückten zum Sieg zu verhelfen und die Gebiete zu befreien, die von der IS-Terrormiliz erobert wurden. Eine bewaffnete Naturgewalt, und das ist unter Umständen das Problem. Denn es gibt unter Männern wie diesen auch religiöse Extremisten, nur dass sie eben Schiiten sind, keine Sunniten wie ihre Gegner vom IS. In der Wortwahl aber sind beide sich mitunter ähnlich. Wir sagen euch IS-Terroristen, wir kommen, wir werden euch zermalmen, wir werden euch alle ausrotten, ihr Ungläubigen. Die Psebisbrücke über den Euphrat, das Nadelöhr für alle, die vor dem IS aus Ramadi flohen. Gerne würden sie in eine befreite Heimat zurückkehren, vorerst aber wollen sie lieber nach Bagdad. Doch nur wer von dort einen Bürgen beibringen kann, darf passieren. Zu groß ist die Angst in Bagdad vor IS-Attentätern, die sich unter die Flüchtlinge mischen. Habt doch Erbarmen, fleht der Mann mit dem Kind. Vergebens. Nur weil wir Sunniten sind, glaubt jeder, wir wären für den IS, schimpfen hier viele. Sie wollen uns Sunniten hier nicht haben. Dann sollen sie uns doch aus dem Land ausweisen. Aber wenigstens unsere Ehre sollen sie uns lassen. Und die irakische Armee? Die möchte gern vergessen, dass sie in Ramadi vor dem Gegner davongelaufen ist. Die Kritik, es fehle an Kampfwillen, lassen sie nicht gelten, aber froh sind sie doch über Verstärkung. Die Schiiten-Milizen kämpfen mit uns. Gott segne sie, diese Helden, sagt der Soldat. Schiiten, die Sunniten befreien, das könnte ein Anfang für so etwas wie nationale Solidarität werden, aber auch für das Gegenteil.
Und in Bagdad ist jetzt unser Korrespondent Volker Schwenk. Die Offensive der irakischen Truppen, Ramadi zurückzuerobern, von dem gerade die Rede war, die soll begonnen haben. Volker, was ist Ihr letzter Stand darüber?
So wie es aussieht, hat wohl vor allem der Aufmarsch zu dieser Großoffensive begonnen, denn von Kämpfen heute ist noch nichts bekannt. Wir haben gesprochen mit einem Sprecher dieser Schiiten-Milizen vor wenigen Minuten und er sagte, jetzt gibt es noch keine Kämpfe, die nächsten Tage auch nicht, aber wir werden angreifen. Wer ist dieses Wir? Das sind wohl etwa 4000 Kämpfer der Schiiten-Milizen und wohl eine relativ kleine Zahl der irakischen Armee. Derzeit sieht es so aus, dass Ramadi von drei Seiten sozusagen unter Angriff kommt, also die Kämpfer der Schiiten-Milizen und der irakischen Armee rücken vor und es sollen wohl alle Nachschubwege des IS mittlerweile schon abgeschnitten worden sein. Man geht davon aus, dass etwa 1000 IS-Kämpfer in Ramadi sind, 200 Ausländer und 800 Iraker und der Schiiten-Sprecher ist guter Dinge. Er sagt, wenn der Kampf um Ramadi dann mal anfängt, dann wird Ramadi in wenigen Tagen fallen. Ob das mehr ist als Zweckoptimismus, das werden wir dann sehen.
Volker, wie muss man sich das vorstellen? Selbst wenn es denn gelänge oder gelingt, vom IS-Gebiete zurückzuerobern, kann denn der Konflikt überhaupt militärisch am Ende gelöst werden?
Nein, das kann ja nicht, denn die Zahl 800 dieser mutmaßlich 1000 IS-Kämpfer in Ramadi sind keine Ausländer, sondern Iraker. Die lässt ja schon etwas vermuten. Es gibt Unterstützung für den IS auch in diesem Land und diese Unterstützung kommt oftmals von Sunniten, enttäuschte Sunniten, die sich ausgeschlossen fühlen von der Macht hier im Land. Das liegt im Wesentlichen an der Politik von Nouri al-Maliki, der Ex-Ministerpräsident, der ja bekanntlich abgewählt wurde. Sein Nachfolger al-Abadi wollte alles anders und besser machen, wollte die Sunniten am politischen Machtspiel beteiligen. Das scheint ihm aber nicht zu gelingen. Es gibt offensichtlich, sagen Beobachter, starke Seilschaften, die noch mit Maliki zusammenarbeiten, die das wirkungsvoll verhindern aus dem Hintergrund. Also, selbst wenn Ramadi fallen sollte, zurückerobert werden sollte, wann auch immer das geschehen mag, die Hauptarbeit ist eine politische. Die Sunniten müssen sich in diesem Land zu Hause fühlen. Dann, erst dann, hat der IS keine Chance mehr.
Volker Schwenk, vielen Dank nach Bagdad. Das Vorgehen der Schweiz, die Namen möglicher Steuersünder im Internet zu veröffentlichen, sorgt für Unverständnis in Deutschland. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Mehrere deutsche Landespolitiker haben die Bekanntgabe der Namen durch die Schweiz kritisiert. So hieß es aus dem niedersächsischen Finanzministerium, das Vorgehen sei nicht mit dem deutschen Steuergeheimnis vereinbar. Die Schweizer Behörden erklärten, sie reagierten damit lediglich auf Amtshilfegesuche aus dem Ausland. Dabei sei es üblich, Namen zu veröffentlichen, wenn keine Adressen der Betroffenen bekannt seien. In der Affäre um US-Spionage in Deutschland und ein sogenanntes No-Spy-Abkommen sind neue Details bekannt geworden. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung lag Kanzlerin Merkel bereits am 7. August 2013 ein Aktenvermerk vor, dass es keine konkrete Zusage der US-Regierung gegeben habe, auf gegenseitige Spionage zu verzichten. Dennoch erklärte der damalige Kanzleramtsminister Pofalla wenige Tage später öffentlich, die USA hätten eine solche Vereinbarung angeboten. Ausführliche Hintergründe zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. In einem Multimedia-Dossier dokumentieren wir die bisher bekannten Fakten und Äußerungen von Politikern zu einem No-Spy-Abkommen mit den USA. Die lange Bearbeitungszeit von Asylanträgen erschwert hierzulande die Jobsuche von Flüchtlingen und damit deren Integration. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Arbeitgebern sei die Unsicherheit zu groß, Migranten während laufender Asylverfahren einzustellen. Die Autoren gaben auch Empfehlungen für eine bessere Vermittlung.
Vor den Ausländerbehörden lange Schlangen, drinnen zu wenig Personal und ein Stau bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Im Durchschnitt 7 Monate dauert ein Verfahren, für Flüchtlinge aus Herkunftsländern wie Afghanistan und Pakistan noch weitaus länger, im Schnitt über 16 Monate lang. Die Folge, die Aussichten als Flüchtling einen Job zu finden, sind eher schlecht.
Zwar sind die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben, Flüchtlinge dürften nach 3 Monaten arbeiten, aber wenn zu dem Zeitpunkt die Anerkennungsverfahren noch schwebt, dann ist das eben die größte Hürde, um Arbeit zu bekommen. Eine Mehrzahl der Deutschen, eine große Mehrzahl, über 80%, wollen auch, dass Flüchtlinge schneller Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen.
Deshalb sollten Flüchtlinge schon während der Wartezeit in Sprachkursen Deutsch lernen können, so die Macher der Studie. Das ist bisher nur in 5 Bundesländern möglich. Außerdem müsse mehr Augenmerk auf die beruflichen Kompetenzen der Flüchtlinge gelegt werden.
Was in Deutschland also, wie wir gehört haben, nach Expertenmeinung nicht gut funktioniert, das läuft im hohen Norden besser, in Schweden. Und Schweden gilt als tolerantes Land mit einem Herz für die Schwachen. Es ist also ein Land, das die Arme ausbreitet für Fremde, weltoffen, freiheitsliebend, wie es der schwedische Nationaldichter Evert Taube im letzten Jahrhundert gerne besungen hat. Und so glänzt Schweden nicht nur mit einer vorbildlichen Familienpolitik, sondern ist auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen ganz weit vorn. Kein anderes Land in Europa nimmt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr notleidende Frauen, Männer und Kinder auf der Flucht auf. In Schweden sind diese Menschen willkommen, was das Land aber jetzt an neue Grenzen stößen lässt. Daniel Asche.
Das Nötigste für die ersten Tage. Bettbezüge, Zahnbürste, Toilettenpapier, Shampoo, alles ist fein säuberlich in diesen Tüten verpackt. Jeder Neuankömmling bekommt so eine. Und ein Bett im 6-Bettzimmer, willkommen in Schweden, in der Erstaufnahmeeinrichtung bei Stockholm. Abdullah Hakim Mosley ist gerade aus dem Irak angekommen, auf verschlungenen Wegen, erzählt er, über die Türkei, Griechenland, Dänemark. Und jetzt Schweden, Endstation Sehnsucht? Tatsache ist, kein EU-Land nimmt mehr Flüchtlinge pro Einwohner auf. Dieses Jahr werden über 100.000 erwartet, bei knapp 10 Millionen Einwohnern eine riesige Zahl. In Schweden gehört Offenheit zum Selbstverständnis, doch langsam kommt auch der Wohlfahrtsstaat an seine Grenzen. Die Integration funktioniert ziemlich schlecht. Wir nehmen viele Einwanderer auf und das ist auch gut so. Aber wir sind sehr schlecht darin, Menschen in Arbeit zu bringen. Wir haben unser schwedisches System mit sehr hohen Einstiegslöhnen und ein unflexibles Arbeitsrecht, das Menschen ausschließt, die nicht die perfekte Ausbildung haben oder im Ausland geboren wurden. Dabei gibt sich Schweden richtig Mühe. Wenn Abdul Hakim Osley einmal als Flüchtling anerkannt ist, bekommt er 2 Jahre lang einen Integrationsberater, Praktika und Schwedischkurse. Und für die Teilnahme gibt es sogar Geld. Doch danach findet nur jeder 4. Flüchtling einen Job. Perspektivlosigkeit, die auch deshalb zu Konflikten führt, weil auch unter Schweden die Jugendarbeitslosigkeit bei über 20% liegt. Wären nicht Freiwillige, wie hier bei der Caritas in Göteborg mit ihrem Begegnungszentrum. Mancher Flüchtling hätte auch nach Jahren in Schweden noch keinen persönlichen Kontakt zu Einheimischen. Das hier ist zum ersten Mal, dass ich mich in die schwedische Gesellschaft integriert fühle. Das ist eine gute Gelegenheit. Man braucht Orte, wo sich einer kümmert, wo man Gemeinschaft findet, aber wo man auch lernt, was das eigentlich für ein Land ist, in dem man gelandet ist. Doch wie die Ghettoisierung vermeiden, den Zuwanderern die Chance auf Teilhabe geben, dem Traum nach einem besseren Leben, weshalb sie ja einmal nach Schweden kamen? Wir brauchen flexible Löhne. Wenn man Schweden und Deutschland vergleicht, so hat Deutschland Minijobs. Viele Einwanderer könnten so einen Job bekommen, genauso wie andere, die so in Arbeit kamen. Das gibt es in Schweden nicht. Die Debatte ist eröffnet und nur ein Rezept wird wohl nicht reichen. Es ist eben doch sehr schwer, Europameister im Flüchtlingsaufnehmen zu sein und dabei alles richtig zu machen.
Mal eben schnell nach London fliegen oder nach Madrid, das ist ein ziemlich erschwingliches Vergnügen geworden in Zeiten der Billigflieger. Mit mehr als 90 Millionen Fluggästen jährlich ist Ryanair die nach Passagieren größte Fluglinie Europas. Und heute meldeten die Iren, dass die Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2/3 gestiegen seien auf satte 866 Millionen Euro rund. Doch der geschäftliche Höhenflug erfolgt auch auf dem Rücken der Mitarbeiter. Ryanair fährt einen harten Sparkurs, den auch die Piloten zu spüren bekommen. Schon länger ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Sozialversicherungsbetruges im Umfeld des Unternehmens, für das es jetzt nach Recherchen des WDR, des NDR und der Süddeutschen Zeitung eher eng werden könnte. Thorsten Biermann und Ralf Hötte.
Für 19 Euro nach Rom, für 25 nach Barcelona. Mit Kampfpreisen lehrt Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair seit Jahren die Branche das Fürchten. Das Rezept Kosten senken um fast jeden Preis. Erik Fengler jedenfalls hat erlebt, was das für die Piloten bedeutet. 2 Jahre lang ist er für Ryanair geflogen und ist froh, dass er heute nicht mehr dort im Cockpit sitzt.
Man wird nur bezahlt, wenn man fliegt. Also man bekommt einen Dienstplan vorgegeben und wenn man aus irgendwelchen Gründen einen Dienst nicht wahrnehmen kann, Stichwort Krankheit, dann bekommt man die Stunden auch nicht bezahlt. Deswegen überlegt man sich auch 3-mal, ob man sich krank meldet oder nicht.
Bei Ryanair saß Erik Fengler zwar im Cockpit, aber angestellt war er dort nie. Als offiziell Selbstständiger wurde er von der britischen Firma Brookfield Aviation an Ryanair vermittelt. So wie Fengler ergeht es vielen Ryanair-Piloten. Sie werden von Personalvermittlungsagenturen wie Brookfield an Ryanair ausgeliehen. Diese Agenturen fordern sie auf, eine eigene Firma zu gründen, eine sogenannte Limited.
Die Konsequenzen daraus sind sehr vorteilhaft für die Airline, die auf solche Beschäftigungsmodelle zurückgreift. Sie hat die volle Flexibilität, das heißt, sie kann sich jederzeit von der Arbeitskraft trennen. Und sie muss die Lohnnebenkosten nicht tragen. Die Nachteile trägt der Pilot, der hier an der Stelle ständig quasi in der Unsicherheit lebt. Habe ich denn morgen überhaupt noch einen Job?
Für dieses Konstrukt interessiert sich die deutsche Justiz. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat die Staatsanwaltschaft Koblenz vergangene Woche in der Nähe von London Räume von Brookfield Aviation durchsucht. Kaum zu glauben, hier befindet sich die einzige auffindbare Adresse, von der hunderte Piloten an Ryanair vermittelt werden sollen. Die Ermittlungen richten sich nicht gegen Ryanair, sondern gegen Brookfield und die in Deutschland stationierten Piloten. Für sie sollen Sozialabgaben und Steuern hinterzogen worden sein. Brookfield äußert sich dazu nicht. Ryanair weist die Vorwürfe zurück. Alle Piloten genössen hervorragende Bedingungen und alle Geschäftspartner hielten sich an das geltende EU-Recht. Piloten als selbstständige Unternehmer. Eine Studie der Universität Genf zeigt, dass Ryanair kein Einzelfall ist. Prekäre und sogenannte atypische Beschäftigung nehmen zu und setzen die Branche unter Druck. Verkehrspolitiker des Europaparlaments fordern jetzt schärfere Regeln.
Offensichtlich sind die Airlines bestrebt, die Kosten für das Personal erheblich zu senken. Und das führt zu absurden Verhältnissen, dass wir uns auch um die Sicherheit sorgen müssen. Deshalb brauchen wir klare Beschäftigungsverhältnisse und nicht, dass ein Pilot quasi selbstständiger ist.
Per Billigflieger durch die Welt. Schön für den Geldbeutel, offenbar nicht so schön für viele Mitarbeiter.
Die anhaltende Krise in Griechenland und das Ergebnis der spanischen Regionalwahlen haben heute die Anleger verunsichert. Nochmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der deutsche Aktienindex ist nach dem langen Pfingstwochenende deutlich ins Minus gerutscht. Er schloss mit 11.625 Punkten und verlor heute 1,6%. Spekulationen über eine Leitzinserhöhung in den USA belasteten den Handel an der Wall Street. Der Dow Jones lag am Abend bei 18.042 Punkten.
Der Kursrückgang heute am Aktienmarkt geht mit einer anderen interessanten Entwicklung einher. Der Euro wird gegenüber dem US-Dollar wieder schwächer. Innerhalb einer Woche hat er zum US-Dollar 3,9% verloren. Heute steht die Gemeinschaftswährung bei 1,0874 Dollar. Und diese Entwicklung könnte anhalten. Was sind die Gründe dafür? Viele sind der Meinung, dass die Ereignisse in Spanien und in Griechenland ihren Anteil daran haben. In Spanien gab es bei den Kommunalwahlen einen ordentlichen Linksruck. Die Podemos-Partei, viele vergleichen sie mit der griechischen Syriza, konnte einen beachtlichen Erfolg erringen. Das könnte ein Vorgeschmack auf die nächsten nationalen Wahlen sein und den bisherigen Sparkurs Spaniens abrupt beenden. Und in Griechenland waren sich gestern Innenminister und Regierungssprecher nicht einig über die Frage, ob Griechenland Kredite zurückzahlt oder den Schuldendienst doch einstellt. Diese Frage beschäftigt die Politik wie die Börsen gleichermaßen. Klaus Regling, der deutsche Chef des europäischen Rettungsschirms ESM, warnt schon mal, dass die Zeit für Griechenland immer knapper wird.
Die Post darf im laufenden Tarifkonflikt auch weiterhin Beamte als Ersatz für streikende Angestellte einsetzen. Das hat das Arbeitsgericht Bonn entschieden. Es wies damit eine Klage der Gewerkschaft Verdi zurück. Diese sah die Beamten als Streikbrecher und wollte ihren Einsatz verbieten lassen. Nach Ansicht des Gerichts ist die freiwillige Arbeit von Beamten während des Streiks jedoch erlaubt. In der Fußball-Bundesliga haben zwei weitere Trainer ihren Rücktritt erklärt. Roberto Di Matteo löste seinen noch bis 2017 laufenden Vertrag bei Schalke 04 auf. Er reagierte damit nach eigenen Worten auf die sportlich unbefriedigende Rückrunde. Bei Eintracht Frankfurt legte Thomas Schaaf nach nur einem Jahr sein Amt nieder. Als Grund gilt unter anderem mangelnder Rückhalt seitens der Vereinsführung. Mit einem Festakt ist heute die Ernennung des ehemaligen Klosters Corvey zum UNESCO-Weltkulturerbe besiegelt worden. Es erhielt den Titel unter anderem für sein Westwerk, ein Bauteil, das westlich vorgesetzte gesonderte Kirchenräume bezeichnet. Diese Art der Konstruktion wurde in der Zeit Karls des Großen entwickelt. In Deutschland gibt es 39 Stätten, die auf der Welterbeliste der UNESCO verzeichnet sind.
Und wir haben zum Schluss noch das Wetter für Sie. Das benimmt sich ja nicht gerade wirklich maienhaft, Carsten Schwanke. Wann wird es denn wieder warm und hoffentlich auch sonnig?
Wenn ich das wüsste, Thomas, wenn ich das wüsste. Nein, es wird auf jeden Fall morgen ein bisschen mehr Sonnenschein geben, vor allem im Südwesten Deutschlands, dazu gleich mehr. Und es wird vielleicht in der nächsten Woche auch wieder wärmer, dazu auch gleich mehr. Aber warum müssen wir mit diesem eher ja Märzwetter im Mai leben? Weil wir ein großes Hochdruckgebiet haben, das Azorenhoch, das sich zwar bis nach Deutschland erstreckt, aber solange wir eher auf der nördlichen und vor allem auf der nordöstlichen Seite des Hochs liegen, liegen wir im Bereich einer nordwestlichen Strömung. Das heißt, die Luft kommt von der Nordsee zu uns und das heißt, mit dieser Luft kommen immer wieder viele Wolken nach Deutschland herein. Deshalb sieht die morgige Sonnenscheinausbeute eben auch eher mau aus, mit maximal 2 bis 4 Stunden einzig Richtung Ostseeküste, ganz im Nordosten und eben auch im äußersten Südwesten Richtung Markgräflerland kann es deutlich mehr Sonnenschein geben. Aber zunächst zur Nacht. In der Nacht bleibt es teilweise stark bewölkt, vor allem am Alpenrand. Hier gibt es auch weiterhin Regen und Ganz interessant, auch für Ende Mai, die Schneefallgrenze sinkt von 1700 auf 1200 Meter. Ansonsten ist es zwar meistens trocken und es gibt vor allem hier im Westen und in der Mitte auch mal zwischendurch größere Wolkenlücken. Wenn es aufklart, in den westlichen Mittelgebirgen gehen die Temperaturen zurück auf rund 2 Grad. Örtliches Bodenfrost möglich, sonst sind es meistens 4 bis 8 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann vor allem in der Nordhälfte schon wieder mit neuen, vielen Wolken und etwas Nieselregen. Nass bleibt es am Alpenrand und dazwischen kann noch mal die Sonne hervorkommen. Am Nachmittag wird es insgesamt im gesamten Norden und in der Mitte grau in grau weitergehen. Am sonnigsten, wie schon gesagt, im Südwesten Baden-Württembergs. Dort am Oberrhein steigen die Temperaturen auch auf 18 bis 20 Grad. Sonst sind es meistens 12 bis 17 Grad. Der Wind weht vor allem im Norden recht frisch mit Stärke 3 bis 4 eben aus nordwestlicher Richtung. Übermorgen am Donnerstag wird es etwas wärmer mit 17 bis 24 Grad. Regen vor allem im Nordwesten. Der Freitag überall durchwachsen mit Schauern und Gewittern bei Temperaturen von 17 bis 24 Grad. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Blick auf den Trend. Und der zeigt vielleicht in der nächsten Woche, könnte es mit großem Fragezeichen aufwärts gehen. Das ist der Silberstreif am Horizont.
Na, dann nehmen wir das doch einfach mal an. Herzlichen Dank, Carsten. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über Bundeskanzlerin Angela Merkel. Um 0 Uhr meldet sich Sven Lohrich mit dem Nachtmagazin. Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Also kommen Sie gut durch die Nacht. Musik